Und damit sind wir wieder zurück mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Theodor Fontane hat gesagt, was der Schlaf im engen Kreis der 24 Stunden ist, das ist das Reisen im weiten Kreis der 365 Tage. Willkommen zum letzten Mal der Sonntagsspaziergang in diesem Jahr. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Karwitz, meine Damen und Herren, gehört zur mecklenburgischen Großgemeinde Feldberger Seenlandschaft, die seit der Wende zu einer touristischen Attraktion geworden ist. Die reine Idylle für Rad, für Kanu, sonstige Wanderer. Nach dem großen Erfolg von Kleiner Mann, was nun, kaufte Hans Fallada 1933 dort einen Bauernhof, den er bis 1944 mit seiner Familie bewohnte und bewirtschaftete. In Karwitz entstanden viele seiner wichtigsten Werke. Also unter anderem Wer einmal aus dem Blechnapf frisst oder auch Wolf unter Wölfen. Das Gehöft am See war aber auch Schauplatz der vielen Lebenskrisen, die der alkohol- und drogenabhängige Schriftsteller durchmachte. Heute ist es Sitz des Hans-Fallada-Museums. Man kann dort Falladas Wohn- und Arbeitsräume besichtigen, Lesungen aus seinen Büchern anhören oder den Garten durchstreifen, den der Schriftsteller angelegt hat. Wolfgang Steenke ist mein Kollege. Er skizziert jetzt Falladas Verbindung zu diesem Ort, in dem die Sowjets im Jahre 1945 ihn, Fallada, kurzerhand zum Bürgermeister gemacht haben.
Vom Anleger neben der Terrasse des kleinen Cafés im Fährhaus geht es auf die Seilfähre. Baujahr 1977, handbetrieben.
So, einer bitte hier und einer bitte hier oben, ja?
Ah ja, okay.
Sie, kommen Sie, junger Mann?
Ich komme.
Wir müssen es ausgleichen vom Gewicht her, ne? So, ja. Einen Moment. Nehmen Sie Platz.
Wir möchten nach Karwitz zum Fallada-Haus. Sind wir da richtig?
Ja.
Ja, würden ja. uns freundlicherweise übersetzen?
Ja, das mache ich. Das mache ich sehr gerne. Ich bin die Fährfrau Inge.
Und schon sind wir auf dem Wasser. Mitten im Naturschutzgebiet Feldberger Seenlandschaft. Dort, wo der südöstliche Teil Mecklenburg-Vorpommerns an die brandenburgische Uckermark grenzt.
Das ist der schmale Luzin, auf dem wir uns befinden. Der schmale Luzin schlängelt sich in einer wunderschönen Fjordlandschaft. 7 Kilometer bis nach Kawitz. Wir sind hier auf der Hälfte. Hier ist es 20 Meter tief und keine 200 Meter bis ans andere Ufer.
Eine Landschaft, die die Gletscher der letzten Eiszeit vor 15.000 Jahren mit ihren Endmoränen geformt haben. Wir gleiten zum steilen Ostufer, dem dicht bewaldeten Hullerbusch. Und während Fährfrau Inge an der Seilwinde dreht, findet sie noch Zeit, von ihrem Lieblingsautor zu berichten. Hans Fallada, ein manischer Schreiber, der in dieser Gegend Ruhe und Konzentration für seine aufreibende Arbeit zu finden hoffte.
Fallada, wissen Sie, da zappelt das Leben in den Büchern. Und er hat mal gesagt, die Freude, die ich empfinde, muss der Leser empfinden. Und den Schmerz, den ich spüre, das muss der Leser auch spüren. Und den Trinker habe ich fast die ganze Nacht gelesen. Und da können Sie nicht aufhören.
Hans Fallada, 1893 in Greifswald geboren, mit bürgerlichem Namen Hans Rudolf Ditzen. Gestorben 1947 in Berlin. Autor erfolgreicher sozialkritischer Romane von Märchen und Kinderbüchern. Unter anderem Kleiner Mann, was nun? Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, der Trinker. Falladas letztes Buch, Jeder stirbt für sich allein, der Roman über den Widerstand eines Berliner Ehepaars gegen die Nationalsozialisten, erschien erst vor wenigen Jahren in der ungekürzten, ursprünglichen Fassung und wurde dann, auch in den USA, noch einmal zum Bestseller. Knapp 3 Kilometer entfernt von der Fähre über den schmalen Luzin hat Fallada die produktivsten Jahre seines schwierigen Lebens verbracht, in seinem Haus in Karwitz am Karwitzer See.
Kommen Sie ruhig alle rein.
Stefan Knüppel, Direktor des Hans-Fallada-Museums, empfängt eine Besuchergruppe aus Schleswig-Holstein.
Dann begrüße ich Sie sehr herzlich hier im Hans-Fallada-Museum in einem Haus, das 1848 als Bauernhaus erbaut wurde und das sich der Erzähler Hans Fallada im Jahre 1933 kaufen konnte, weil er ein Jahr zuvor, 1932, mit dem Roman Kleiner Mann, was nun einen Welterfolg gelandet hatte, der so viel Geld in seine Kassen spülte, dass er sich seinen lang gehegten Traum, den Traum von einer eigenen Landwirtschaft, denn Fallada war ja gelernter Landwirt, erfüllen konnte, zudem in so schöner Lage, direkt am Karwitzer See.
Hans Fallada, 1943.
Von allen Fenstern aus sehen wir Wasser, lebendiges Wasser, das Schönste auf Erden. Es blitzt auf zwischen den Wipfeln uralter Linden, es verliert sich in der Ferne. Dickköpfige Weiden suchen es zu verstecken, hinter gelben und grünen Schilffeldern breitet es sich weit.
Von 1933 bis 1944 lebte der Schriftsteller in dieser Idylle. In Karwitz empfing Fallada seine Lektoren und den Verleger Ernst Rowohlt. Hier schrieb er 18 Bücher. Das Anwesen mit Ställen, Bootshaus, Obstwiesen und Bienenstöcken ist heute ein Museum.
Hier befinden wir uns in Hans Falladas Arbeitszimmer, das zugleich auch das Wohnzimmer der Familie war. Und davon, dass dieser Raum ganz nach Falladas Wünschen eingerichtet wurde, zeugen vor allem die Schränke meinem Rücken. Ich habe mal den ersten geöffnet. Hans Fallada hatte durchaus das ein oder andere Suchtproblem. Unter anderem war er ein sehr starker Raucher. Er baute seinen Tabak hier auf dem Anwesen zum Teil selbst an, trocknete ihn über der Scheune und bewahrte ihn hier auf, bis er sich daraus, man muss es leider sagen, seine bis zu 120 Zigaretten drehte, die er täglich rauchte. Rauchte Fallada wenig, waren es immerhin noch 60.
Die Kehrseite der Idylle. Wenn der Autor am Schreibtisch saß, dann waren seine Frau, die 3 Kinder und das vielköpfige Personal zu absoluter Ruhe verdonnert. Selbst das Knarren der Treppe konnte cholerische Ausbrüche des Hausherrn provozieren. Stefan Knüppel, Fallada-Kenner und Museumsdirektor.
Fallada war ein Vielschreiber, der bis zu 25 Seiten am Tag produzierte. Wenn er schrieb, trank er mehrere Kannen Kaffee am Tag. Fallada musste sich abends, nachts, morgens, je nachdem, künstlich wieder zur Ruhe bringen, häufig über Schlafmittel. Und gerade in solchen Phasen seines Lebens, in denen es ihm psychisch nicht besonders gut ging, es gab davon einige, war Fallada auch schlafmittelabhängig.
Fallada stand fast ständig unter Produktionsdruck. Das neue Anwesen wollte finanziert werden, er hatte Steuerschulden. Den Nazis war er als Autor der Weimarer Systemzeit verdächtig. Obwohl Goebbels Falladas Romane schätzte, wurde der Schriftsteller von Teilen der NS-Presse attackiert. Vor der Emigration schreckte er zurück. Um die Arbeitsgrundlage nicht zu verlieren, machte Fallada politische Konzessionen. Auch das erhöhte den psychischen Druck. Auf die Phasen hektischer Produktion folgten immer wieder Alkoholexzesse, nicht selten begleitet von Seitensprüngen mit jungen Frauen. Schon in jungen Jahren hatte der Schriftsteller wegen Unterschlagungen, mit denen er seine Morphinsucht finanzierte, mehrfach im Gefängnis gesessen. Dreimal kam er in die Psychiatrie, zuerst 1911 als Schüler, nach dem als Duell getarnten Versuch eines Doppelselbstmords, bei dem sein bester Freund starb. Insgesamt 23 Aufenthalte in Suchtkliniken hat der Berliner Psychiatrieprofessor Klaus-Jürgen Neumerker anhand von Falladas Krankenakten recherchiert. Fallada, dieser Sohn aus gutem Hause, Reichsgerichtsrat war der Vater, zerbrach an seinen Süchten und Depressionen. Und mit ihnen die Karwitzer Idylle, als seine Ehefrau Anna, genannt Suse, sich im Juli 1944 scheiden ließ. Von nun an ging's bergab.
Fallada, wieder mal betrunken, nahm seine Waffe und schoss. Allerdings nicht gezielt, um seine geschiedene Frau zu töten oder zu verletzen, sondern nur, um sie zu erschrecken. Er wurde verhaftet wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an seiner geschiedenen Frau. Und während der 3,5-monatigen Untersuchungshaft in Neustrelitz schrieb er unter anderem auch den Roman Der Trinker, wohl auch um seine eigene Alkoholsucht für sich zu verarbeiten.
Die letzten Phasen dieser tragischen Lebensgeschichte spielen nicht mehr in Karwitz, sondern am Ende des Zweiten Weltkriegs im benachbarten Feldberg und in Berlin. Vor der Attacke auf seine Ex-Frau hatte Fallada im Sommer 1944 in Feldberg die 23-jährige Witwe Ulla Losch kennengelernt. Eine, wie Fallada schrieb, auffallend hübsche, sehr mondäne Berlinerin mit einem Tick für die abgelagerten Jahrgänge. Der Schriftsteller, immerhin 28 Jahre älter, fühlt sich durch ihre Lebenslust angezogen. Die beiden gehen nach Berlin und heiraten im Februar 1945. Leider teilt die junge Frau die Suchtprobleme mit dem Autor. Sie bringt Fallada, der fast 2 Jahrzehnte ohne Morphium durchgehalten hat, wieder an die Nadel. Es folgen Zusammenbrüche, die Selbsteinweisung in ein Klinikum, dann die Rückkehr nach Feldberg. Nach dem Einmarsch der Roten Armee macht der sowjetische Ortskommandant den berühmten Schriftsteller zum Bürgermeister. Eine Sisyphus-Aufgabe, von Fallada nur mit Alkohol und Drogen zu bewältigen, unter der er im August 1945 zusammenbricht. Wieder ein Klinikaufenthalt, schließlich der Umzug nach Berlin. Der Schriftstellerkollege Johannes R. Becher, nach der Rückkehr aus dem sowjetischen Exil Vorsitzender des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, unterstützt ihn mit Schreibaufträgen, besorgt ihm ein Haus in einem prominenten Viertel in Pankow und die Akten des NS-Prozesses gegen ein Berliner Ehepaar, zum Tode verurteilt wegen Verteilung antifaschistischer Flugblätter. Auf der Grundlage dieser Materialien entsteht im Herbst 1946 der Roman »Jeder stirbt für sich allein«. 540 Druckseiten, niedergeschrieben in gerade einmal 24 Tagen. Danach wieder Alkohol, Drogen, Zusammenbruch. Am 5. Februar 1947 stirbt Hans Fallada in einem Berliner Krankenhaus an Herzversagen. Das alles kann man bei einem Rundgang über sein Anwesen auf der Halbinsel Bohnenwerder in Karwitz erfahren. Im Garten mit Sitzecke am See, mit Blumen, Gemüsebeeten, Bienenhaus und Streuobstwiese.
Ja, was Sie an Obst sehen, nehmen Sie ruhig mit. Dies Jahr ist kein gutes Obstjahr, aber was Sie sehen, gehört Ihnen.
Testesser.
Leckere Äpfel bei Falladas. Ne? Lecker.
In Karwitz verbrachte Fallada die besten Jahre seines kurzen Lebens. Er wurde 53 Jahre alt. Auch sein Grab ist seit 1981 in Karwitz zu finden. Auf dem Dorffriedhof, dicht am Steilufer des schmalen Luzin. Thank you.
Wolfgang Stehnke, mein Kollege, der mit uns und für uns in Karwitz war und uns einen Großteil des Lebens von Hans Fallada nahegebracht hat. Es gibt viele griechische Mythen, nicht nur aus der Antike, sondern auch aus den modernen Zeiten Griechenlands. Mit dem Welterfolg des Films Alexis Sorbas mit Anthony Quinn in der Hauptrolle entstand zum Beispiel ein solcher Mythos, weil der angeblich typisch griechische Sirtaki dadurch so berühmt wurde. Nur, dass es diesen Tanz bis dato gar nicht gegeben hatte. Eigentlich ist Sirtaki eine Mischung aus zwei anderen griechischen Tänzen, wurde von Mikis Theodorakis eigens für den Film komponiert. Ebenso ist bei Sorbas auch ein anderer Mythos interessant. Der scheinbar aus Kreta stammende Held, also Alexis Sorbas, ist in Wahrheit ein waschechter Mazedonier gewesen, geboren im nordgriechischen gebirgigen Teil Mazedoniens nahe dem Götterberg Olymp. Sein Dorf gehört zu den drei höchstgelegenen Griechenlands und unsere Autorin Marianti Milona ist gerade deshalb so erstaunt darüber, dass kaum jemand Kataphigi kennt. Und wäre nicht auch noch ein neuer Bürgermeister in diesem Ort vor ein paar Jahren gewählt worden, würde Kataphigi auch zukünftig keine Chance haben, bekannt zu werden. Aber dieser Mann nimmt die Geschichte seines Heimatdorfes sehr ernst und er hat sich vorgenommen, Kataphigi samt seinem berühmten Sohn endlich aus der Versenkung hervorzuholen und es zu einem beliebten Reiseziel umzuwandeln. Ein Dorf braucht Hilfe, so hat meine Kollegin Marianti Milona ihren Beitrag genannt und sie berichtet von ihren sommerlichen Eindrücken aus dem heutigen Kataphigi. Zum Einstieg hören Sie einige Klänge des Musikvereins von Kataphigi.
Die Straße zum knapp 1500 Meter hoch gelegenen Kataphigi führt mitten durch den Wald. Die Fahrt ist abenteuerlich. Es geht auf einem plattgefahrenen Schotterweg mit einigen beachtlich tiefen Furchen, die man mit einem schlichten PKW lieber vorsichtig umfahren sollte, nur langsam voran. Für die Mühen werde ich mit dem Landschaftsbild eines üppigen, grünen, dichten Baumbestands belohnt. Ein zunächst schattenspendender Mischwald geht mehr und mehr in einen dichten Kiefernwald über. Pinus silvestris, die gewöhnliche Kiefer oder auch Waldkiefer genannt, ist hier heimisch. Und da die Hitze in der makedonischen Tiefebene gerade ihr Unwesen treibt, dürfen meine Lungen sich hier mit frischem, kühlenden Sauerstoff auffüllen. Wie gut das tut. Es riecht nach würzigen Nadelbäumen und feuchtem Waldboden. Wie wohltuend sind auch die friedlichen Naturgeräusche. Bis plötzlich, wie aus dem Nichts, ein junger Mann auftaucht und mich mit der Geste eines um Hilfe Bittenden heranwinkt. Ich zaudere im ersten Moment, ob ich lieber weiterfahren soll. Doch mein Gefühl sagt mir, ich kann anhalten. Der völlig aufgelöste Mann schnappt nach Luft. Er sei auf der Suche nach Pilzen gewesen, als sich sein Wagen auf einem Seitenweg im weichen Boden festgefahren habe, erklärt er mir. Zu meinem Glück tauchen 30 Sekunden später drei junge Touristen aus Russland in einem Wagen auf, die ebenfalls hinauf nach Kataphigi wollen. Und diese können ihm im Vergleich zu mir dann auch wirklich aus der Patsche helfen.
Opa.
Am Ende wird alles gut. Der entstandene Schaden ist nicht der Rede wert, heißt es. Lediglich ein kaputtes Rücklicht. Rettungsaktion erfolgreich beendet. Beim Abschied frage ich den jungen Mann nach seinem Namen. Hören Sie, was er mir antwortet.
Charis, Charis, Nome, Charis Zorbas.
Zorbas!
Auf mein Erstaunen hin erklärt er mir fast beiläufig.
Na, dem das sind du sehr. Eines Prognosmo, mit ein paar Polen.
Ach ja, richtig. Also ich stamme vom bekannten Zorbas ab. Ich habe einen Onkel, der sogar seinen Namen trägt. Nicht Alexis, sondern Yorgos. Ein Angehöriger des Zorbas-Clans aus Katafigi siedelte sich irgendwann unten im Tal an. Das ist ein entfernter Cousin meines Vaters gewesen. Also, wenn ich etwas genauer darüber nachdenke, dann müsste der berühmte Zorbas ein entfernter Onkel dritten, vierten Grades von mir sein.
Na, wenn das kein Zufall ist, denke ich mir. Nach einem kurzen Abschiedsgruß setze ich meine Reise nach Katafigi ganz gespannt weiter fort und frage mich, ob irgendetwas diese Begegnung noch toppen könnte? 8 Kilometer weiter erreiche ich das Bergdorf Katafigi. Noch steht die Sonne hoch, aber in dieser späten Nachmittagsstunde ist niemand auf der Straße. Die wenigen Leute, die hier das ganze Jahr überleben, sind noch in ihren Häusern. Ich parke an der alten Schule im Zentrum und laufe entlang eines Bergbaches zur gegenüberliegenden Taverne. Es wundert mich jetzt nicht, dass sie Taverne zum Zorbas heißt. An einem Tisch wartet bereits der Bürgermeister Janis Zeljas auf mich und drei Männer blicken neugierig vom Nebentisch zu uns herüber. Ende August kommen kaum noch Fremde hierauf. Die Begrüßung ist herzlich und bei einem griechischen Mokka schüttet mir Bürgermeister Janis Zeljas sein Herz aus.
Das, was endlich passieren muss, ist der Bau einer vernünftigen Straße, die uns mit den Gemeinden im Tal verbindet. Die Straße zum Tal im Westen wird momentan zwar ein wenig ausgebessert, aber das reicht nicht. Wir benötigen finanzielle Hilfe, um alle Straßen hier herauf instand setzen zu können. Ebenso müssten die Gassen im Ort dringend zementiert und gepflastert werden.
Was der Bürgermeister in der Heimat von Zorbas zu leisten hat, nenne ich Pionierarbeit. Ich finde das unglaublich. Doch die Straße, die nach Katafigi führt, so höre ich, falle abschnittsweise in den Zuständigkeitsbereich von drei verschiedenen Bezirksgemeinden. Und diese könnten sich bis heute nicht darauf einigen, wer das Geld für den Straßenbau zu liefern habe. Welch eine Geschichte! So bleibt der wahre Geburtsort des weltberühmten Romanhelden Alexis Zorbas bis heute den meisten unbekannt. Bürgermeister Zeljas will das so schnell es geht ändern. Für ihn ist Zorbas nicht nur Kataphiote, nicht nur Grieche, er gehört dem Weltkulturerbe an. Rasch blättert er in seinen Unterlagen. Wer daran zweifelt, dass Zorbas von Katafigi stammt, der kann es bei ihm schwarz auf weiß nachlesen.
Hier zeige ich Ihnen die Geburtenliste unseres Ortes von 1913, die wir vom Innenministerium erhalten haben. Sie ist der Beweis, dass Yorgos Zorbas hier geboren ist, dass er zunächst Waldarbeiter gewesen ist und bis zu seinem 22. Lebensjahr in Katafigi gelebt hat, bevor er wegging und später ein eigenes Bergwerk kaufte. Heute wissen wir, dass Nikos Kazantzakis mit Zorbas eng befreundet war und seinen Roman nach ihm benennen wollte, also Yorgos Zorbas. Doch zu diesem Zeitpunkt lebte Zorbas nicht mehr und sein Sohn, ein Offizier der griechischen Armee, hatte starke Bedenken, weil sein Vater im Roman als großer Frauenheld beschrieben wurde. Schließlich riet Kazantzakis Anwalt zu einer Namensänderung. So wurde der Roman vom ursprünglichen Yorgos auf Alexis Zorbas umgetauft. Nikos Kazantzakis erlangte mit seinem Roman Weltruhm, aber kaum jemand wusste, dass es den Zorbas wirklich gegeben hat.
Doch nicht nur die schlechten Straßen sind der Grund, warum Katafiji in den griechischen Bergen aus seinem Dornröschenschlaf noch nicht erwacht ist. Es wird überhaupt nur wenig davon berichtet, was der fremde Gast dort oben erleben kann. Da gibt es zum Beispiel die alte Schule von Katafiji. In den Kellerräumen hat der Kulturverein in akribischer Arbeit ein schmuckes Volkskundemuseum errichtet. Stolz zeigt mir Bürgermeister Zelias darin die originalgetreue Miniaturinstallation einer traditionellen Holzhandsäge. Die Katafijotten waren vor 200 Jahren noch im ganzen Osmanischen Reich als ausgezeichnete Holzfäller bekannt. Als nächstes folgt eine Dorfrundfahrt mit dem Auto des Bürgermeisters. Wir wollen zu einer wichtigen Wasserstelle, bemerkt er, die aus einer nahegelegenen Quelle gespeist wird. Auf dem Weg dorthin treffen wir auf eine Gruppe einheimischer Frauen, die ihren Abendspaziergang machen. Sie halten alle lange Stöcke in den Händen und der Bürgermeister muss ihnen erklären, wer ich bin.
Oh, wir können Ihnen so viele Interviews geben, wie Sie möchten. Aber bitte bringen Sie uns in die aktuelle Nachrichtensendung.
Ruft eine Frau dem Wagen hinterher. Die anderen finden das lustig und lachen. An der Wasserstelle angekommen, erzählt mir der Bürgermeister dann noch von einer doch recht unheimlichen Geschichte.
Ήταν αδερφός της γιαγιάς μου. Σταμάτησε εδώ. Βρέθηκαν δύο με άσπρα ντυμένες νεράιδες, τις ονόμασε.
Der Bruder meiner Großmutter hielt an dieser Wasserstelle an, um seine Schafe zu tränken. Plötzlich tauchten zwei in weiß gekleidete Gestalten auf. Er nannte sie später Nereiden. Weil er bei ihrem Anblick erschrak, verfluchte er sie. Doch im selben Moment verstummte er. Seine beiden Schwestern hängten am Abend vor dem Eingang ein gestricktes Kleidungsstück auf, um das Böse vom Haus fernzuhalten. So war es damals Brauch. Am nächsten Morgen war das Wollteil völlig auseinandergerissen. Das Böse hatte sich darin verfangen, hieß es. An jenem Morgen ging der Mann zum Dorfpriester und bat um seinen Segen. Kurz danach kam seine Stimme wieder. Das ist vor etwa 70 Jahren passiert. Seitdem ist diese magische Wasserstelle bei uns etwas ganz Besonderes.
Das Wichtigste hat der Bürgermeister für den Schluss aufbewahrt. Das Geburtshaus von Alexis. Nein, natürlich Yorgos Sorbas. Doch was ich sehe, ist kein Haus, sondern eine Bauruine. Überall zerbrochene Glasscherben. Die Stufen hinunter zum Grundstück total kaputt. Der Bürgermeister erklärt mir, das Bauunternehmen habe sie reingelegt. Sie hätten zu wenig Zement beim Wiederaufbau verwendet. Jetzt drohten sogar die Außenwände zu fallen. Auf über 80 Millionen Euro wurde das Bauvorhaben vor vielen Jahren hochgeschätzt. Der Bürgermeister glaubt, er bräuchte heute nicht mehr als 50.000 Euro, um es zu renovieren und ein kleines Sorbas-Museum darin einzurichten. Und seine letzten Worte würden ganz sicher alle Verehrer des griechischen Helden Sorbas berühren.
Οποιοςδήποτε έχει συγκινηθεί με αυτά που έχει ακούσει.
Ich richte einen Hilferuf an alle, die uns hören und Sorbas lieben. Sein Geburtshaus braucht viele Unterstützer, ob mit Know-how oder mit kleinen Spenden. Alle sind willkommen, um zu helfen. Mir braucht niemand Geld in die Hand zu drücken. Gibt es irgendwo auf dieser Welt einen Sorbas-Freund, der Zeit und Lust hat und mit einer eigenen Mannschaft hier heraufkommen will, um sich des Projekts anzunehmen? Ich sage nur zu. Wir werden ihm für alle Zeiten dankbar sein. Denn Sorbas gehört weder Katafiji noch Griechenland an. Er gehört der ganzen Welt.
Come on, my boy. Together. Let's go. Hop. Again. Da. Γεια σου, Λεβέντη. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh?
Hey, you laugh? You saw they all ran.
Especially the monks.
The third time was the best. Nothing left.
Hey.
Ja, soweit also Alexis Sorbas. Marianti Milona berichtete uns aus dem berühmtesten Dorf Griechenlands, Kataphygi. Jetzt gibt's noch ein paar Rosen im Dezember.
Roses in December for you. Shall I take the stars from the blue? Or would you like the moon upon a platter? It doesn't matter. What can I do for you? If you like the spring in the fall, it would be no trouble at all. Give me your love, and I can make the most impossible things come true. Blue shadows never, sunshine forever, roses in December for you. Without you, I'm meaningless, so helpless, so small. Without you, I'm insignificant, just nothing at all. With you, I could work miracles. You make me feel that way. Anything you wish for, anything you say. Roses in December for you. Shall I take the stars from the blue? Or would you like the moon upon a platter? It doesn't matter. What can I do for you? If you like the spring in the fall, it would be no trouble at all. Give me your love, and I can make the most impossible things come true. Blue shadows never, sunshine forever, roses in December for you.
Ansbach, meine Damen und Herren, gehört zur Metropolregion Nürnberg, liegt an der sogenannten Romantischen Straße, ist Sitz der Regierung und Bezirksverwaltung von Mittelfranken, hat rund 42.000 Einwohner. Und wie es sich für fränkische Städte gehört, hat Ansbach auch eine schöne Altstadt, die von Kriegszerstörung im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben ist. Somit hat sich der Charme der barocken Residenzstadt bis heute in weiten Teilen der Altstadt erhalten. Claudia Kaluski hat sich auf einen Stadtspaziergang begeben.
Musik.
Lange nicht die einzige, aber deutschlandweit eine einzigartige Zeugin der Geschichte ist die Synagoge in der Ansbacher Altstadt, die 1746 erbaut wurde. In der Reichspogromnacht wurde sie geschändet, glücklicherweise aber nicht niedergebrannt, da sie an Wohnhäuser grenzte. 1949 wurde sie nach ihrer Renovierung wieder eingeweiht und 1964 zum musealen und symbolischen Gotteshaus erklärt.
Es ist schon ein kleines Alleinstellungsmerkmal für Ansbach. Wir haben viele wieder aufgebaute Synagogen in Deutschland, Synagogen, die wieder hergerichtet wurden. Aber hier ist halt alles im Original vorhanden und von daher was ganz Besonderes. Zur Ansbacher Synagoge gehört mehr als dieser Gebetsraum. Es ist angebautes Dienerhaus, wo der Mesner Synagogendiener gewohnt hat. Im Hof war ein Schächterhaus, wo nach jüdischem Ritus geschlachtet werden konnte. Und im Keller ist noch ein Ritualbad, eine Mikwe vorhanden.
Vier Kirchen christlichen Glaubens stehen imposant in der Altstadt verteilt. Eine von ihnen ist die St. Gumbertus-Kirche mit ihrer romanischen Krypta aus dem 11. Jahrhundert. Das barocke Kirchenschiff wurde 1738 errichtet. St. Gumbertus war die ehemalige Hofkirche des Markgrafen zu Ansbach. Heute werden dort die Predigten von einer Bischöfin gehalten.
Eine typische protestantische Barockkirche, alles schlicht gehalten und bloß die beiden zentralen Pole, Kanzel und Orgel, sind verziert. Das Besondere hier in der Gumbertuskirche ist natürlich auch die Orgel. Das Prospekt stammt noch aus der Erbauungszeit der Kirche von Leopoldo Retti. Und das Orgelwerk, was eingebaut ist, ist eine Rekonstruktion, ein Nachbau der ursprünglichen Orgel von dem Herrn Wiegleb. Der Herr Wiegleb hatte für den Markgrafen die größte Barockorgel Frankens gebaut. Die ist immer wieder verändert worden und im Jahr 2000 hat man sich entschlossen, diese alte Orgel nachzubauen. Der Markgraf konnte hier dem Gottesdienst beiwohnen. Er war höher angeordnet als der Prediger. Und die Bediensteten des Markgrafen, die mussten direkt unter ihm sitzen. Kammerdiener, Zofen, Knechte, also wirklich der Chef oben, die Bediensteten unten. Und damals musste die Predigt mindestens eine Dreiviertelstunde dauern. Und es war natürlich langweilig.
Und so gönnten sich die furchtbar gelangweilten Bediensteten ab und an einen herzhaften Schluck aus der Flasche mit ebenso herzhaftem Branntwein. Und seitdem heißt der Teil der Kirche im Volksmund Schnapsloch. Bleibt zu hoffen, dass die Dienerschaft bei ihren heimlichen Kirchenbesäufnissen eine ordentliche Grundlage, zum Beispiel in Form einer Bratwurst, hatte.
Ja, Ansbach hat die besten Bratwürste in Franken. Das ist klar.
Sagen alle, oder?
Nein, das sagen kann jeder viel. Nein, die Ansbacher Bratwurst ist ein bisschen besonders. Sie ist also größer als beispielsweise als die Nürnberger. Sie ist auch anders als die in Oberfranken mit sehr grob das Material innen drin. Und sie schmeckt einfach auch am besten.
Echt?
Ja. Sauerkraut isst man normalerweise dazu. No-Go ist natürlich Ketchup oder sowas, das geht gar nicht.
Ist Stadtführer Alexander Biernoth kulinarisch überzeugt. 1431 wurde die Ansbacher Bratwurst erstmals in einem Ratsprotokoll erwähnt. Es gab Probleme mit Fuschern und deswegen hatte sich der Magistrat bemüßigt gefühlt, ein solches Gebot aufzustellen.
Es gibt eine Gastwirtschaft, die Löwengrube. Und da hat der Herr Hämmerlein Ende des 19. Jahrhunderts die Bratwurst richtig gut vermarktet, hatte also Kontakt zum königlich-bayerischen Hofproviantamt aufgenommen. Und der Prinzregent Luitpold war sehr angetan von Ansbacher Bratwurst. Und er hat sich dann immer, wenn er zur Jagd nach Berchtesgaden fuhr, die Ansbacher Bratwurst mit dem Frühzug schicken lassen.
Ein Ansbacher Augenschmaus ist die markgräfliche Residenz, deren Fertigstellung im 18. Jahrhundert erfolgte. 27 Prunkräume, ein doppelgeschossiger Festsaal, ein Spiegelkabinett sowie ein Kachelsaal mit rund 2800 Fliesen aus der ehemaligen Ansbacher Fayence-Manufaktur. Gegenüber liegt der hübsch angelegte Hofgarten mit seiner Orangerie, übrigens die längste Orangerie Süddeutschlands. Adel verpflichtet. Wobei es eine spektakuläre Figur gab, die man mit Ansbach verbindet, deren Adelsprädikat bis heute umstritten ist.
Kaspar Hauser ist aufgetaucht in Nürnberg am Pfingstmontag 1828. Aus dem Nichts heraus ist ein Jüngling dahergeschlappt gekommen. Zwei Handwerksburschen sind auf ihn zugegangen. Was ist denn mit dir los? Brauchst du Hilfe? Brauchst du einen Arzt? Und hat er mir nur gesagt, er möchte ein Reiter werden, wie sein Vater einer war. Und haben die gesagt, na gut, er ist betrunken, kann am Pfingstmontag ja mal vorkommen. Was machen wir mit ihm? Wir bringen ihn zu der Adresse, die auf dem Brief stand, den er so fest umklammert in der Hand hielt. Das war der Rittmeister von Wessenig. Hat den Brief gelesen, hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun, hat zur Polizei gebracht und er kam in eine Ausnüchterungszelle. Und man dachte halt, am nächsten Tag wird die Welt schon anders aussehen. Und nach 50 Tagen in der Ausnüchterungszelle hat er immer noch nichts gesagt.
Nach intensiven Untersuchungen von Polizei und Ärzten wurde Kaspar Hauser zu einem komplexen Kriminalfall erklärt. Man war sich sicher, dass der etwa 16-jährige Junge über einen längeren Zeitraum ohne soziale Kontakte gefangen gehalten wurde. Der ihm mitgegebene Brief wurde als Fälschung erkannt. Kaspar Hauser kam zum Gymnasiallehrer Georg Friedrich Daumer. Bei ihm lernte der wissbegierige, hypersensible Hauser unter anderem Schreiben und Lesen. Doch wurde hier ein erstes Attentat auf ihn verübt, bei dem er leichte Verletzungen davontrug. So kam er auf Initiative eines geheimnisvollen englischen Lords, der unter anderem sein Gönner war, nach Ansbach. 1833 wurde Kaspar Hauser von einem schwarz gekleideten Mann im Ansbacher Hofgarten niedergestochen und erlag seinen Verletzungen. War er wirklich ein Erbprinz, dieser Kaspar Hauser? Genetische Tests, die anhand seiner Kleidung durchgeführt wurden, liefern kein endgültiges Ergebnis, obwohl das ZDF Proben durchführen ließ, deren Ergebnisse dem Hause Baden sehr ähnlich sind. Bereits zu seinen Lebzeiten gab es das Gerücht, dass der geheimnisvolle junge Mann der Erbprinz aus dem Hause Baden sei. Er sei durch ein totes Kind ausgetauscht, beiseite geschafft und sehr wahrscheinlich jahrelang gefangen gehalten worden. Damit konnte man erreichen, dass eine Nebenlinie, die sogenannte Hochberglinie, an die Macht kam. Wenn das stimmt, dann wurde Kaspar Hauser mutmaßlich vom badischen Geheimdienst ermordet. Das Haus Baden hüllt sich bis heute in vornehmes Schweigen. In Ansbach gibt es alle zwei Jahre die Kaspar-Hauser-Festspiele, die sich auf vielfältige Art mit dieser Kriminalgeschichte beschäftigen. Ebenfalls alle zwei Jahre findet die Bachwoche statt, in der Konzerte nicht nur mit Werken von Johann Sebastian gegeben werden. Alexander Biernot ist nicht nur Stadtkenner, sondern auch überzeugter Ansbacher.
Die Ansbacher Altstadt zeichnet sich aus als eine barocke Stadt. Wir hatten den Markgrafen hier und es war halt immer genug Geld da und man konnte barocke Palais auch in der Stadt bauen. Und von daher hat die Stadt eine gewisse Großzügigkeit. Und wenn man das Ganze verbindet mit dem Hofgarten, ergibt sich schon, dass Ansbach eine sehr lebens- und liebenswerte Stadt ist.
Zieh leider und schaut euch Kleid um, denn dazu gehen das Stieg ist das Wasser um euch rum. Mit dem Nass, wenn Mr. Rechner, wenn ihr aufpasst, kommt um. Wollt euer Hab und Gut retten, noch fangt euch zum Schwimmen oder ihr sinkt nur zum Grund, weil es kommen bald ganz andere Zeiten. Ihr Mitte und Fette überall im Land, denn nicht bloß schänden, es geht über euren Verstand. Euer Sühn und euer Töchter habt ihr längst nimmer in der Hand. Euer Alten, wie ich muss mir heut meiden. Och, geht bloß jetzt aufzeigen, wenn ihr nicht mit da backen könnt, weil es kommen bald ganz andere Zeiten. ich am Zug, am Fluch hab mir gehört. Die wo langsamer Denner flitzen falscher wie gestört. Was richtig ist heut, das ist morgen schon verkehrt. Die Ordnung ist ganz schnell beim Teufel. Und der Sieger von heut verliert morgen schon seinen Wert, weil es kommen bald ganz andere Zeiten.
Mit unserer Stippvisite in Ansbach endet diese Sendung und damit die letzte Ausgabe der Reisenotizen im ablaufenden Jahr. In fränkischer Mundart haben wir Helmut Haberkamm gehört, zu Hochdeutsch: Es kommen bald ganz andere Zeiten. Wir werden sehen, was das neue Jahr für uns bereithält. Hoffentlich überwiegend Gutes, so mein Wunsch für Sie. Lassen Sie mich Ihnen diesen Gedanken Senecas noch mitgeben auf den Weg in das neue Jahr. Er hat gesagt: Jetzt aber bist du nicht auf Reisen, sondern irrst umher und lässt dich treiben und ziehst von Ort zu Ort, obwohl das, was du suchst, nämlich ein glückliches Leben, überall zu finden ist. Andreas Stopp sagt auf Wiedersehen und auf Wiederhören im neuen Jahr.
Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all the lang syne? For all the lang syne, but joy, for all the lang syne. Take a cup of kindness yet for all the lang syne. We twa hae peddled in the barn fae morning sun till dine, but the seas between us spread he roared since all the lang syne. And we twa hae ran aboot the braes and pooed the gowans fine, but we've travelled monies the weary fit since all the lang syne. For all the lang syne, my joy, for all the lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for all the lang syne. And maybe you'll be your pint stoup, as surely I'll be mine, and we'll tak a cup o' kindness yet for all the lang syne. And here's a hand, my trusty fear, and gaze that hand o' thine, and we'll tak a recht good willy walk for all the lang syne. For all the lang syne, my joy, for all the lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for all the lang syne. For all the lang syne, my joy, for all the lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for all